In der sechsten Schalte vollendet sich der Kreis, den Amrecon und Katharina Lobenstein von Hamburg aus um die Weltkugel geschlagen haben. 44.000 Kilometer liegen hinter den beiden, aufgebrochen, als die Krisen bei DAPD, Frankfurter Rundschau und Financial Times Deutschland Zweifel säten am gegenwärtigen Geschäftsmodell Journalismus. Das Ziel? Die Suche nach neuen Ideen, wie Journalismus in naher Zukunft aussehen könnte. Wir hörten hier in den letzten Wochen im Medienmagazin ihre Berichte aus Sao Paulo, New York, Tokio, Mumbai und Kairo. Kairo, die letzte Station, noch nicht ganz vollständig. Bevor wir euer Weltresümee hören, Amre und Katharina, vielleicht der Blick zurück auf die Facebook-Revolution oder was davon geblieben ist. Ihr wolltet ja Bloggerinnen treffen.
Genau, das haben wir auch getan. In Kairo haben wir Christine Jankowski getroffen. Das ist eine junge deutsche Journalistin, die vor 3 Jahren nach Kairo ausgewandert ist. Und sie ist Gründerin des Arab Spring Collective. Das ist ein Kollektiv von rund 50 jungen Journalisten, vor allem Ägypter und deutsche Journalisten, aber auch aus dem Rest der Welt. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was für eine Rolle die sozialen Netzwerke während der Revolution gespielt haben. Und sie hat uns gesagt, dass vor allem Facebook in Kairo eine ganz andere Funktion hat als in Deutschland. Und da hat sie hat uns das so gesagt.
Das Internet hat hier in Ägypten eine ganz besondere Rolle. Das Internet dient hier als Informationsaustausch. Facebook funktioniert hier ganz anders, es funktioniert wie eine Nachrichtenagentur. Es geht nicht darum zu schreiben, wen man gerade datet, es geht darum, wer gerade festgenommen worden ist, wer gekidnappt worden ist, wer zusammengeschlagen worden ist. Es werden politische Diskussionen geführt, im Internet findet ein unglaublicher Austausch statt und das spielt hier eine unglaublich große Rolle.
Und es war eigentlich ganz interessant, weil jetzt 2 Jahre nach der Revolution sich die Blogger organisiert haben und zusammengetan haben und zu sowas herangewachsen sind, was man eigentlich fast schon Redaktionen nennen könnte. Und sie berichten weiterhin und haben sich ja vorgenommen, nicht zu schweigen, solange bis ihre Lage nicht besser ist. Gleichzeitig haben wir noch mit ein paar deutschen Journalisten gesprochen zu dem Thema, um rauszufinden, wie sie mit YouTube-Videos umgegangen sind, die während der Revolution gepostet wurden. Vor allem ging es uns dabei um Syrien, weil die Quellen ja oft unklar sind, dieser Videos. Und deutsche Redaktionen haben jetzt innerhalb der letzten Jahre Wege gefunden, damit umzugehen und rauszufinden, ob diese Quellen sicher sind oder nicht.
Der nächste Schritt war London. Die Eingangsfrage in den letzten Wochen war ja jedes Mal verbunden mit der unausgesprochenen These: Zeig mir deinen Zeitungskiosk und ich sage dir, wie der Journalismus in der jeweiligen Region tickt. Was sagen denn euch die Londoner Zeitungsstände? Sicher nichts über die bevorstehenden Personalreduzierungen beim Guardian, aber vielleicht ja doch.
Wir haben uns in London mal wieder auf die Financial Times gestürzt. Das hatten wir ja in Deutschland schon getan und in Brasilien auch. Und die Financial Times in Großbritannien hat es tatsächlich geschafft, als erste Zeitung, von der wir wissen, mehr Digitalausgaben zu verkaufen als Printausgaben. Und zwar wirklich zu verkaufen, also auch Geld damit zu machen. Und das hat uns dann doch nachdenklich gestimmt, weil wir ja losgefahren sind in einer Woche, in der die deutsche Ausgabe der Financial Times pleite gegangen ist. Und es offenbar doch Wege gibt, im digitalen Raum Geld zu machen mit Journalismus. Natürlich haben wir am Kiosk auch den Guardian gefunden, den wir beide sehr schätzen, vor allem für das, was die Zeitung online macht. Und wir haben dort Simon Rogers getroffen. Das ist der wahrscheinlich profilierteste Datenjournalist oder einer der besten Datenjournalisten, die es derzeit gibt. Er leitet den Data-Blog des Guardian und mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Datenjournalismus und warum die Visualisierung von Daten gerade so erfolgreich sind. Rogers hat gesagt, dass das Internet lange Zeit ein Raum war, in dem es vor allem um Meinungsäußerung ging. Also man konnte im Netz alles und jeden kommentieren. Es ging vor allem darum, in Blogs oder auch in Kommentaren zu Artikeln die eigene Meinung zu äußern. Er sagt, dass wir da gerade einen ganz grundlegenden Wandel erfahren, dass es im Netz vor allem in Zukunft um Daten gehen wird, also um harte Fakten. Und er hat da in seinem Blog ganz beeindruckende Datenreihen so aufbereitet, dass Leser mit ihnen was anfangen können, dass die Visualisierung von diesen Daten einem sofort eine Geschichte erzählt. Und so hört sich das dann im O-Ton von Simon Rogers an.
Comments are free, but facts are sacred. And we already have a bit of the site called Comment is Free, which is very much, you know, there for people to kind of comment, to talk about. And for me, it kind of reflects the way the web has changed. That in the past, it was all about comments and all about your opinion and getting your opinion across. And now people are much more interested in facts and statistics and data and what's going on behind the news.
Im Datablog des Guardian, da werden Daten so aufbereitet, dass man sie grafisch relativ schnell versteht. Zum Beispiel geht es da um Gefallene im Afghanistan-Krieg, um gefallene britische Soldaten oder darum, wie vielen Soldaten ein Körperteil amputiert wurde. Es kann aber auch um ganz andere Themen gehen. Es kann darum gehen, wie, wo gewählt wird. Und er bereitet das in Karten auf oder visualisiert das. Das sind Infografiken, die man sich gerne anguckt, die man schnell versteht auf einen Blick.
Ganz gut kann man das auch zeigen an einem Beispiel. Rogers hat sich die Verteilung der Bildungsausgaben angeguckt. Das ist ein sehr trockenes Thema, was nicht viele Leute interessiert. Rogers ist der Meinung, dass es ein wichtiges Thema ist und hat sich überlegt, wie kann man das an die Leute bringen, an die Leute, die sich sonst keine Nachrichten zur Bildungspolitik durchlesen, und hat sehr leicht verständliche Karten aufbereitet, in denen man sieht, dass bestimmte Teile Englands eben nie profitieren von den Bildungsausgaben, andere Teile aber sehr stark. Das sind oft sehr wohlhabende Bezirke. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese neue Form von Journalismus tatsächlich auch neue Leser generieren kann.
Lasst uns am Ende eurer weltweiten Suche nach dem Journalismus, den Medien der Zukunft, vielleicht eine kleine Bilanz ziehen. Also Datenjournalismus, das hat man auch in der einen oder anderen deutschen Zeitungsredaktion schon mal gehört, und es gibt auch vereinzelt tatsächlich schon Versuche, also mit solchen Daten Grafiken zu generieren, also die tatsächlich etwas sichtbar machen, dadurch, dass man es grafisch sieht dann. Aber was kann nun wirklich deutscher Journalismus von der Welt lernen? Habt ihr da für euch so eine Formel gefunden?
Also eine Formel ganz bestimmt nicht, aber natürlich ganz viele Anregungen und Ideen. Eine Sache, die wir gelernt haben, unter anderem auch von Simon Rogers, den wir zuletzt getroffen haben, ist, dass wir uns trauen müssen, außerhalb unseres eigenen Arbeitsumfeldes nach Ideen zu suchen, nach Anregungen zu suchen. Simon Rogers zum Beispiel bereitet seine Daten mithilfe der Leser auf. Das heißt, er bindet die Leser mit in die Recherche ein. Die können sich Dokumente anschauen, so wie Rogers das selber gemacht hat, als er damals die Wikipedia-Daten mit aufbereitet hat. Er war einer der Journalisten, die das gemacht haben. Das gilt aber auch für ganz andere Bereiche. Also ich glaube, dass wir von Künstlern lernen können, die oft sehr viel kreativer als wir an Geschichten herangehen, dass wir von Programmierern lernen können, die uns zeigen können, was man online zum Beispiel mit Daten machen kann. Da habe ich das Gefühl, dass ich selbst da sehr, sehr blind durch die Gegend gelaufen bin. Und wir sicherlich auch in den Redaktionen durch den Alltag, den wir haben, das ist was ganz Normales, denke ich, irgendwann immer größere Scheuklappen bekommen. Und insofern hat die Reise bei uns beiden dazu geführt, dass wir unsere Augen sehr viel weiter offen halten werden für das, was die Leute tun, die nicht unseren Beruf ausüben.
Also wie Katharina gerade gesagt hat, dass wir mehr gucken sollen, was machen Programmierer, was machen Künstler, müssen wir halt auch genauso darauf achten, dass wir auf unsere Leser hören. Und na klar findet da ein technologischer Wandel zurzeit statt und viele Menschen wandern ins Internet ab. Aber wir sollten uns auch gleichzeitig fragen, ob wir wirklich guten Journalismus machen. Machen wir richtigen Journalismus? Sprechen wir unsere Leser überhaupt noch an mit dem, was wir tun? Und sollten unsere Leser vielleicht teilweise mehr einbinden, mehr auf sie achten und sie auch in unsere Recherchen einbinden?
Und wir haben uns neulich zusammengesetzt und überlegt, dass es vielleicht ganz ähnlich ist wie mit den erneuerbaren Energien, dass solange es noch Öl gibt, natürlich der Drang, sich neue Sachen auszudenken, aus denen wir unsere Energie speisen könnten, nicht ganz so groß ist wie an dem Punkt, an dem dann einfach nichts mehr aus der Zapfsäule herauskommt. Und vielleicht ist es ähnlich mit dem Printjournalismus. Vielleicht ist das, was wir bei der FR gesehen haben, was wir bei der FTD gesehen haben, der Anfang einer Entwicklung, und je bedrohlicher die wird, vielleicht werden wir auch umso kreativer, um uns neue Geschäftsmodelle auszudenken.
Amrei Kohn, Katharina Lohmstein zurück in Hamburg. Vielen Dank für euren globalen Report, der letztlich gezeigt hat, für mich ein Perspektivwechsel kann aus der Agonie führen. Man muss sich bewegen, um etwas zu bewegen. Danke.
Danke und tschüss.
Danke.